Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Schriftstellerin Nora Bosson gilt als eine der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Autorinnen, als kluger politischer Kopf auch. Mit Bundeskanzler Scholz saß sie schon auf der Bühne und immer wieder ziehen Politik und Zeitgeschichte in ihre Romane und Gedichte. Die höchsten Preise hat sie dafür bekommen und viel Aufmerksamkeit und Neugier hat schon ihre jüngste literarische Tat erzeugt. Allein der Titel hat mich jedenfalls sofort elektrisiert: Reichskanzlerplatz. Und eben in diesen Minuten haben wir erfahren, dass der Roman auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht. Jetzt war Nora Bosson gestern bei uns und wir konnten das also nicht wissen. Und meine erste Frage an sie war erstmal ganz harmlos, wo er denn genau lag in Berlin, der Reichskanzlerplatz.
Der liegt heute am Theodor-Heuss-Platz, wurde mehrmals umbenannt. Also kurz nach Januarwahl 33 wurde er schon in Adolf-Hitler-Platz umbenannt, womit das Regime den Ewigkeitsanspruch schon mal zementiert hat. Normalerweise macht man sowas ja eher, wenn Menschen bereits abgelebt haben. Also einen Olaf-Scholz-Platz würde man jetzt nicht 2 Monate nach der Wahl sofort irgendwo hängen. Und blieb dann allerdings, das ist ganz erstaunlich, noch nach Ende des Zweiten Weltkriegs einige Zeit Adolf-Hitler-Platz. Dann wurde er wieder in Reichskanzlerplatz umbenannt und jetzt heißt er eben so, wie er heißt, Theodor-Heuss-Platz, direkt beim RBB-Sendestudio.
Und am Ende der 1920er Jahre wohnt nun dort eine junge Frau. Sie ist noch keine 30, geschieden, in luxuriösen Verhältnissen mit Dienstboten. Magda Quandt heißt sie, der dann ein aufstrebender Politiker verfällt namens Josef Goebbels. Ich muss gestehen, Frau Bosson, dass ich trotz zig Lektüren zum Nationalsozialismus und seinen gespenstischen Granden anscheinend ständig überlesen hatte, woher diese Magda Goebbels kam. Ich hatte sie immer abgespeichert, so unter den bekannten Stichworten fanatische Nationalsozialistin, Hitlerverehrerin, die am Ende ihre 6 Kinder umbringt. Was hat sie jetzt gereizt, fasziniert, will man in diesem mörderischen Zusammenhang eigentlich nicht sagen, an dieser Figur, ihre Geschichte, die ganz wesentlich für ihren Roman ist?
Ich glaube ein bisschen das, was Sie gerade zusammengefasst haben, dass wir immer über die Männer, die männlichen Täter dieser Zeit reden und gesprochen haben und gelesen haben. Aber es gab natürlich auch weibliche Täterinnen. Und da ist Magda Goebbels natürlich eine der herausragenden. In ihrem Fanatismus, in ihrer Bosartigkeit. Der Mord an ihren Kindern ist etwas, was, glaube ich, die meisten über sie wissen. Es ist absolut abscheulich. Was aber mindestens genauso abscheulich ist, ist ihre Mittäterschaft an der Vernichtungsideologie der Nationalsozialisten. Sie war ja nicht einfach nur sozusagen ein Opfer der Inszenierung, sondern sie war mit vollem Wissen, sie war auch eine kluge Frau, Klugheit schützt ja vor Bosheit nicht, die mit vollem Wissen die Inszenierung mitgemacht hat, Hitler sozusagen die First Lady gegeben hat, die dieses Vorzeigemutterideal inszeniert hat, mitinszeniert hat. Also das fällt manchmal unter den Tisch, wenn man nur an ihre private Tat, so abscheulich sie ist, denkt. Aber ich glaube, man muss sie eben auch als politische Akteurin sehen.
Man muss aber betonen, es wird kein biografischer Magda Goebbels-Roman jetzt. Sie ist eher so das symbolische Zentrum. So die Hauptfigur, der Erzähler ist ein ebenfalls junger Mann, Hans Kesselbach. Er ist ebenfalls an eine historische Gestalt angelehnt. Wer ist das?
Hans Kesselbach ist ein junger Mann, der aus einer Militärfamilie kommt. Er wird Diplomat, so viel kann man schon sagen, zu dem Zeitpunkt, zu dem er Magda Quandt kennenlernt, ist er noch ein junger Schuljunge, der sich in eine weitere nicht unwichtige historische Figur verliebt, nämlich Helmut Quandt. Das ist der ältere Sohn von Günther Quandt. Wir kennen heute beispielsweise Stefan Quandt, den BMW-Erben. Das ist alles eine Familie, eine Linie. Und in diesen Jungen verliebt sich Hans Kesselbach. Das ist natürlich in einer Zeit, in der Homosexualität noch deutlich weniger als heutzutage gutiert wird, sondern im wahrsten Sinne verfolgt wird und penalisiert wird, ein sehr großes Problem für diesen Jungen. Mit Scham behaftet, mit Angst und natürlich auch mit dem Wissen, er wird diese Liebe nie ausleben können. Und so hält er sich an Magda Quandt, an diese Stiefmutter. Also da laufen verschiedene historische Ebenen ineinander. Hans Kesselbach habe ich fiktiv hinzugefügt. Es gab aber tatsächlich diesen jungen Liebhaber. Ich fülle ihn mit einer Biografie an, die für mich sehr vielsagend ist für die damalige Zeit mit dem Hintergrund. Und ja, so setzt sich, glaube ich, ein vielschichtiges Panorama zusammen.
Die Liebesaffäre, die ist historisch belegt, aber wie gesagt, sie geben ihrem Hans eine eigene Geschichte. Er wird Jurist, arbeitet dann im NS-Wirtschaftsministerium, später im diplomatischen Dienst, halbwegs sicher dann in Rom. Er ist aber nicht nur wegen seiner Homosexualität, die für ihn jetzt sehr lebensgefährlich ist, sondern auch von seinem Geist her schon gegen die Nazis eingestellt. Doch er duckt sich weg, hält sich unter dem Radar. Er ist so der typische Opportunist, der sich arrangiert. Und das scheint mir ein ganz wesentliches Ziel oder Movens ihres Romans zu sein, so dieses Verhalten zu zeigen in dieser Zeit.
Also er ist für mich ein Mitläufer, er ist ganz sicher kein Held. Er ist aber natürlich auch keiner der Haupttäter. Und mir war es wichtig zu zeigen, wie jemand in so einer Zeit aus einer Mischung aus tatsächlicher Angst aufgrund der möglichen Verfolgung, aber auch aus Feigheit, das wird, was er wird. Und für mich ist er deshalb ein wichtiger Charakter, weil ich glaube, wir uns, wenn wir uns mit dieser Zeit ehrlich auseinandersetzen, schon wahrscheinlich eingestehen müssen, dass die wenigsten von uns Sophie Scholl geworden wären. Denn ich halte unsere Generation nicht für wesentlich besser als vorgehende Generationen. Und wäre es so leicht, Sophie Scholl zu werden, dann wäre die Geschichte anders ausgegangen. Und diese Konfrontation mit diesem Mittelmäßigen, mit diesem auch mittelmäßig, er ist auch nicht übermäßig böse. Er ist jemand, der wegschaut, der Dinge nicht wahrhaben will. Es gibt später im Verlauf des Romans Szenen, wo uns, glaube ich, wirklich der Atem stockt, weil man wirklich in die absoluten Verbrechen der Nationalsozialisten hineinschaut. Und da gibt es Situationen, wo man ihn schütteln will, wo man ihn rausschreien und rausreißen will. Und gleichzeitig wünsche ich mir einfach von Leserinnen und Lesern, dass sie das reflektieren. Er ist nicht ein Vorbild, aber er ist jemand, der uns, glaube ich, zur Selbstreflexion anregt.
Und diesen, Überlebensopportunismus kann man es ja auch vielleicht nennen, den grundieren sie noch so mit so einer geradezu schiefen Lust am Untergang, würde ich es nennen. Weniges wollen wir so sehr wie betrogen werden, heißt es an einer Stelle. Oder der Blick in den Abgrund, der uns entsetzt und dem wir uns deshalb umso hemmungsloser hingeben. Diese Sätze habe ich mir extra rausgeschrieben. Ich habe sie dann sogar eigentlich so ein bisschen auf Magda Goebbels übertragen, weil man vielleicht ihrem Fanatismus vielleicht auch so ein bisschen näher auf die Spur kommen kann. Weil sie sagten selber, sie war eine kluge Frau und sie muss eigentlich doch auch irgendwann gemerkt haben, dass es wirklich in den Untergang führt, in die Vernichtung.
Ja, auf ganz vielen Ebenen. Sie war jemand, die natürlich auch sich politisch immer hat informieren lassen von ihrem Mann. Sie saß nicht einfach nur zu Hause, sondern sie hat stetig mit Josef Goebbels geredet über das, was passiert ist. Was man bei ihr auch noch erwähnen muss, ist, dass sie als Jugendliche einen jüdischen Stiefvater hatte, mit dem sie auch ein tatsächlich herzliches Verhältnis hat. Ihre erste Jugendliebe war ein junger jüdischer Mann, der dann später nach Palästina gegangen ist und dort in einer sozialistisch-zionistischen Bewegung politisch aktiv wurde. Also sie hat eigentlich zum Judentum ein gutes Verhältnis gehabt. Und umso, ich möchte wirklich sagen, perverser ist es, dass sie sich dann so sehr dem fanatischen Antisemitismus hingegeben hat. Und ich habe sie als eine Frau mit einer so immensen inneren Leere und gleichzeitig einem so immensen Wunsch nach Großartigkeit, also dieser grandiose Narzissmus, der sich nur noch in Größenwahn erschöpfen kann, gelesen, dass sie sich an diese Männer festgeklammert hat und die wusste, dass wenn sie loslässt, fällt sie in ein so tiefes Loch, das keinen Boden mehr hat. Dennoch hätte sie es tun müssen, denn das Dabeibleiben hat sie vor diesem Loch nicht bewahrt und sie hat nur sehr viele andere Menschen mit hineingerissen. Also eine absolut selbstsüchtige Person, das kann man, glaube ich, so sagen, die in diesem Wunsch nach absoluter Geltung sich in diesen Fanatismus, koste es, was es wolle, immer tiefer hineinbegeben hat.
Wenn man Ihre Bücher kennt, Frau Vosson, dann steht dieser Reichskanzlerplatz jetzt doch schon in einer kleinen historischen Reihe. Vor 15 Jahren schon, 2005, haben Sie im Roman Webers Protokoll einen deutschen Diplomaten in Rom während des Zweiten Weltkriegs gezeichnet. Damals gab es auch einen strammen NS-Mann dort, Palmer, der jetzt wieder auftaucht. In einem weiteren Roman haben Sie den berühmten italienischen Intellektuellen Antonio Gramsci in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt dieser Reichskanzlerplatz. Sie scheinen immer mehr Geschmack zu finden an dieser Form des historischen Romans, obwohl man, glaube ich, ein Anführungszeichen dazu setzen muss.
Es ist natürlich eine Zeit, die mich, seit ich Schülerin war, Mittelstufe, Oberstufe, beschäftigt hat. Und diese Beschäftigung hat mich nie losgelassen. Im Studium habe ich mich viel damit beschäftigt, überhaupt die Frage nach dem Bösen ist etwas, was mich immer weiter umtreibt, worüber ich meine Magisterarbeit geschrieben habe. Dieser Palmer, diese fiktive Figur, hat ein reales Vorbild. Ist tatsächlich der erste Biograf von Magda Goebbels gewesen, Hans-Otto Meissner, der genau in dieser Position saß, also Mailänder Konsulat, und dann in der Nachkriegszeit eine sehr apologetische Magda Goebbels Biografie schrieb. Tatsächlich war für mich dieses Wiederauftreten von Weber und Palmer schon gesetzt. Und dann beschäftigte ich mich nochmal mit diesem historischen Vorbild von Palmer und merkte, interessant, plötzlich überschneiden sich hier schon wieder die historischen Fäden oder binden sich zusammen.
Auf einen Satz möchte ich Sie noch ansprechen, weil man dabei sofort an unsere Gegenwart in Deutschland denkt. Da lassen Sie Otto Braun, den letzten Reichskanzler von Hitler, sagen: Die Deutschen haben die Demokratie so schnell vergessen wie eine Vokabel aus der Schulzeit. Ob er das jetzt so gesagt hat, ist egal an dieser Stelle, aber Sie haben es sicher mit Bedacht formuliert.
Ja, das ist ja die große Tragik, die mit solchen Leuten wie Otto Braun aufgezeigt werden kann. Jemand, der sich für die Weimarer Demokratie eingesetzt hat, der dann ins Exil gegangen ist, sehr früh. Er wurde ausgelacht, er wurde beschimpft auch dafür, dass er so früh, nämlich direkt nach Hitlers Wahlsieg, ins Exil gegangen ist. Der aber selbst auch noch relativ naiv dachte, er würde weiter zum Beispiel seine Bezüge bekommen und dann sehr verarmt in der Schweiz gelebt hat und zusammen mit Josef Wirth versucht hat, ein demokratisches Programm für Nachkriegsdeutschland zu verfassen. Und diese Leichtfertigkeit, mit der Demokratie erst verspielt wurde und dann in den absoluten Abgrund hineinrutschte, das ist, glaube ich, etwas, was man an solchen Personen sieht, was man auch an der Trauer, die solche Personen um sich tragen, sieht und die wir uns, glaube ich, ja, vor Augen halten sollten.
Danke Ihnen, Frau Busson, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern.
Und Reichskanzlerplatz, der neue Roman von Nora Busson, ist jetzt im Surkamp Verlag erschienen.